Die Adventszeit als Spiegel der Heilsgeschichte. Alle Jahre wieder wird die Weihnachtszeit eingeleitet durch die vier Adventssonntage, welche die Christenheit auf das Weihnachtsfest einstimmen sollen. Wir wissen zwar, dass die Adventstage nicht in der Bibel vorkommen, aber sie können uns dennoch gleichnishaft dazu dienen, uns auf die Wiederkunft Jesu einzustimmen. Der erste Advent. Dieser ist ein Bild für die erste Ankunft Jesu vor etwa 2000 Jahren. In Galater 4, Vers 4 lesen wir: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau und unter das Gesetz getan. Die erste Ankunft Jesu ist aber gleichsam die Einleitung zu seiner Wiederkunft. Seitdem Jesus auf die Erde gekommen ist, läuft die Zeit zur endgültigen Erfüllung des göttlichen Heilsplanes ab. Darum steht in Hebräer 9, Vers 26 geschrieben: Nun aber am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Mit Ende der Welt ist nicht der Weltuntergang gemeint, sondern das Zuendegehen unseres Zeitalters zur Aufrichtung eines neuen Zeitalters unter seiner Regierung. Der zweite Advent. Ein Bild des zweiten Advents finden wir im Pfingstereignis. 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesu kam sein Heiliger Geist auf die Erde und lebt seitdem in jedem, der an Jesus glaubt. Er wirkt die Wiedergeburt eines Menschen und baut die Gemeinde zu einem geistlichen Haus. Der Heilige Geist aber ist es, der die Gemeinde auf die Wiederkunft Jesu zurüstet, der das Wort der Wahrheit aufrichtet, das prophetische Wort entfaltet und die Gemeinde beständig daran erinnert, dass der Herr wiederkommt. Wir lesen in Johannes 16, Vers 12 und 13: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nichts aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Der dritte Advent. Der dritte Advent wird sich bei der Wiederkunft Jesu für seine Gemeinde erfüllen. Theologisch wird dieses Ereignis auch die Entrückung genannt. Der Herr hat versprochen, zunächst für seine Gemeinde wiederzukommen, um sie in sein Reich zu holen. Hierbei werden die Verstorbenen, die an Jesus glaubten, auferweckt und die dann noch Lebenden zu ihm hin entrückt werden. So lesen wir beispielsweise in 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18: Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Während die Nichtgläubigen in ihrer Hoffnungslosigkeit untergehen, dürfen sich die an Jesus gläubig gewordenen freuen, wenn er wiederkommt. Ganz in diesem Sinn schreibt der Apostel Petrus in 1. Petrus 1, Vers 8: Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Nun mag sich mancher fragen, wer denn zur Gemeinde Jesu gehört? Ist dazu die Mitgliedschaft einer kirchlichen, christlichen oder anderen religiösen Denomination nötig? Muss ich Katholik, Lutheraner, Protestant sein oder einer freikirchlichen Gemeinschaft angehören, um in den Himmel zu kommen? Die Antwort lautet: Nein. Jeder, wo immer er auch herkommt, der von Herzen an Jesu Tod und Auferstehung glaubt und sich zum Herrn Jesus hin bekehrt, wird zu seiner Gemeinde hinzugetan. Wenn das geschehen ist, sollte man sich allerdings gleichgesinnten Christen anschließen und sich zu einer Gemeinde oder Kirche halten, welche kompromisslos an die Bibel glaubt. Der vierte Advent. Dieser deutet auf die bevorstehende Wiederkunft Jesu in Kraft und Herrlichkeit hin. Die Bibel sagt darüber: Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Die steht in Offenbarung 1, Vers 7. Nachdem der Herr seine Gemeinde in den Himmel geholt hat, wird die Welt durch eine mehrjährige Gerichtsperiode geführt. Ein gerechter Gott muss um seiner Gerechtigkeit willen eine Welt richten, die den Glauben an seinen Sohn ablehnte. Wir scheinen heute dieser Gerichtsperiode mit schnellen Schritten entgegengeführt zu werden. Zunehmende Umwälzungen in unserer Gesellschaft, Unsicherheit auf fast jedem Gebiet, zunehmende Angst und die Geschehnisse unserer Zeit, von Katastrophen über Terror, Krieg und schreckliche Krankheiten, deuten darauf hin. Am Ende dieser Gerichtszeit wird der Herr wiederkommen, in die Belange der Welt eingreifen und sein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens unter allen Völkern und Menschen aufrichten. Darüber lesen wir in Sacharja 14, Vers 9: Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Er sah, kam und siegte. Holsby schreibt in seinem Buch »Wie ich Christ wurde«: Die anderen, die vor Jesus gekommen waren, konnten nur sagen, wie ein Mensch sein sollte. Aber Jesus zeigte uns das an seinem eigenen Leben. Er wies nicht nur auf das Ideal hin, wie die anderen, sondern er war selbst das Ideal. Er lebte es tatsächlich aus, vor unseren Augen. Er sah. Auf den ersten Seiten der Bibel ist zu lesen, wie Gott, nachdem er alles erschaffen hatte, seine Schöpfung ansah und feststellte in 1. Mose 1, Vers 31: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Der Mensch lebte zu diesem Zeitpunkt in vollkommener Harmonie mit seinem Schöpfer und der Schöpfung. Doch dann kam die Sünde dazwischen. Der Mensch verlor die Gemeinschaft mit Gott und die gesamte Schöpfung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Bosheit nahm ihren Lauf und Gott musste feststellen, in 1. Mose 6, Vers 5, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Gott sandte die Sintflut und errettete lediglich den gerechten Noah mit seiner Familie. Doch die Sünde überlebte in der Arche, und es dauerte nicht lange, da begehrten die Menschen wieder gegen Gott auf. Es kam zum Turmbau zu Babel, und Gott musste einschreiten, um dem grenzenlosen Hochmut der Menschheit ein Ende zu bereiten. So wurden sie zerstreut auf dem ganzen Erdenrund, und Gott verwirrte ihre Sprache. Später erwählte sich der Herr Abraham, danach seinen Sohn Isaak und nach Isaak dessen Sohn Jakob. Dies tat Gott aus einem ganz bestimmten Grund. Er wollte der Menschheit in ihrer Sündennot einen Erlöser senden, welcher aus der Geschlechtslinie Abrahams kommen sollte. Darum gab Gott Abraham die Verheißung, dass er durch sein Geschlecht die ganze Welt segnen will. Wir lesen in 1. Mose 12, Vers 3: Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das war eine deutliche Ansage auf das Kommen Jesu zur Rettung der Welt. Denn Jesus kam aus dem Geschlecht Abrahams über Isaak und Jakob, das heißt Israel. Auf diese Tatsache bezogen sagte Jesus einst in Johannes 4, Vers 22, denn das Heil kommt von den Juden. Damit meinte er, dass das Heil für die Welt aus dem Judentum kommt, weil er als Mensch von den Juden abstammte und der Welt das Heil brachte. Als Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern, schritt Gott rechtzeitig ein, um dies nicht zuzulassen. Doch anstelle der Opferung Isaaks würde Gott eines Tages ein Selbstopfer geben, das die Erlösung für die ganze Menschheit bringen sollte. Daher sagte Abraham auch im prophetischen Blick auf diese Heilstatsache in 1. Mose 22, Vers 14, und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Stelle des Gebirges Moria, an der Abraham seinen Sohn opfern wollte, der Hügel Golgatha, wo Jesus Christus circa 2000 Jahre später für die Sünden der Welt starb. Gott hatte sich diese Stelle ersehen und Jesus wollte sich dort für uns opfern. Er kam. Die Liebe Gottes zu den Menschen war größer als deren Ablehnung ihm gegenüber. Jesus kam auf die Erde, nicht um als König zu herrschen, sondern als Knecht, um zu erretten. Er wurde als hilfloses Baby in ärmlichsten Verhältnissen geboren. Er wurde zum Diener, indem er selbst mehr Leid erfahren hat, als irgendein Mensch je erfahren könnte. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was bedeutete Weihnachten für Gott? Erstmals ist Gott zertrennt. Was muss diese Trennung zwischen Vater und Sohn wohl bedeutet haben? Jesus gibt seine Herrlichkeit im Himmel auf, ein unvorstellbares Reich an Licht, Reinheit und Schönheit. Dort, wo ihm unzählige Engelscharen dienten, um auf die Erde zu kommen, die von Sünde und Unreinheit und von der Macht der Finsternis beherrscht wird. Er, der selbst das Leben ist und von Ewigkeit her existiert, kommt in die Welt des Todes. Niemand kann sich diesen Kontrast vorstellen. Jesus kam nicht als König, obwohl er König war. Er kam als Baby, was von anderen Menschen abhängig war. Er wurde schon als Kind verfolgt und musste fliehen. Jesus wuchs nicht in Reichtum auf, sondern musste für seinen Lebensunterhalt hart arbeiten. Er wurde selbst von seinen Familienangehörigen und Freunden oft nicht verstanden. Die Frommen in Israel verleugneten und verfolgten Jesus. Man nannte ihn einen Fresser und Weinsäufer. Und an seinem Lebensende wurde er verraten und verleugnet, und seine besten Freunde verließen ihn. Christus wird als Verbrecher verurteilt und gedemütigt, und das, obwohl er sein Leben lang nur Gutes getan hatte. Doch der schlimmste Schmerz bestand für Jesus darin, dass ihn der Vater am Kreuz verließ, weil er für uns zur Sünde gemacht wurde. Jesus kam mit dem Vorsatz in die Welt, für uns zu sterben, damit wir leben können. Jesus kam, damit wir kommen können. Er siegte. Jesus kam nicht nur, um zu sterben. Er kam, um zu siegen. Durch seinen Tod und die Auferstehung hat er Sünde, Tod und Teufel besiegt. Es gibt kein Schicksal, das er nicht besiegt hätte. Keine Trostlosigkeit und Angst. Keine Hoffnungslosigkeit und keine Finsternis, über die er nicht triumphiert hätte. 1. Korinther 15, die Verse 55 bis 57 sagen uns, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der Sinn von Weihnachten. Ohne seinen Tod und seine Auferstehung gäbe es kein Weihnachtsfest. Weil Jesus Gott ist, konnte er nicht tot bleiben. Der Vater hat ihn auferweckt. Jesus ist zu seinem Vater in die Herrlichkeit zurückgekehrt und er wird wiederkommen als der Herrscher über die ganze Welt. Ist Weihnachten für Sie nur ein stimmungsvolles Fest mit Kerzen, besinnlicher Musik und Geschenken? Bedeutet Ihnen Weihnachten nicht mehr als ein Baby, das man sein Leben lang nicht aus der Krippe herauslässt? Es ist höchste Zeit, ihm Ihr Geschenk zu bringen, das ihm schon lange zusteht: sich selbst. Die ersten drei Weihnachtsgeschenke. Und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Matthäus 2, Vers 11. Die Weisen aus dem Morgenland legten einen langen Weg zurück, um Jesus, den König der Juden, aufzusuchen. Als sie ihn fanden, freuten sie sich riesig und gaben ihm drei Geschenke. Diese drei Geschenke beschreiben in einzigartiger Weise das, was Jesus Christus ist und was er tat. Es ist interessant, dass das Kindlein noch vor seiner Mutter Maria genannt wird. Und fanden das Kindlein mit Maria, nicht umgekehrt. Das erste Geschenk: Gold. Gold bezeichnet das, was Jesus Christus von Ewigkeit her ist, der König. Er stellt weiter seine Gottheit, Vollkommenheit und absolute Reinheit dar. Gold sagt uns aber auch, wozu er gekommen ist, nämlich um letztendlich sein Königreich auf Erden aufzurichten. Gold wird zuerst genannt, weil dies das ursprüngliche und vollkommene Ziel Gottes ist. Das zweite Geschenk, Weihrauch. Das Lexikon zur Bibel erklärt, dass das hebräische Wort für Weihrauch von den Worten weiß, glänzend abgeleitet ist. Weihrauch hat einen hohen Gehalt an ätherischen Ölen und verbreitet einen angenehmen Duft. In der Stiftshütte und später im Tempel wurde Weihrauch als Wohlgeruch vor Gott verwendet, war aber als Schuldopfer ausdrücklich verboten. Dies lesen wir in 3. Mose 2, die Verse 1 bis 16 und 3. Mose 5, Vers 11. Weihrauch bezeichnet geistlich den Duft des Lebens Jesu als Wohlgeruch für den Vater. In seinem ganzen Leben tat er, was Gott wohlgefiel. Weihrauch deutet ebenso auf das vollkommen sündlose Leben Jesu in seiner ganzen Vollkommenheit hin. Wir sprechen manchmal von einer reinen Weste. Jesus führte ein Leben, das weiß und glänzend war. Das dritte Geschenk, Myrrhe. Myrrhe stammt von einem dornigen Strauch mit wohlriechendem Holz. Im Geschmack ist sie bitter wie Galle und wurde unter anderem als Betäubungsmittel verwendet. Dieses bittere Kraut spricht über die Leiden Jesu bis hin zum bitteren Tod am Kreuz. Über ihn, dessen ganzes Leben ein Wohlgeruch war und der unschuldig gekreuzigt wurde. Dieses bittere Kraut spricht über die Leiden Jesu bis hin zum bitteren Tod am Kreuz, über ihn, dessen ganzes Leben ein Wohlgeruch war und der unschuldig gekreuzigt wurde. Vor der Kreuzigung gab man Jesus als Betäubungsmittel mit Myrrhe vermischten Wein, er aber nahm ihn nicht. Dies lesen wir in Markus 15, Vers 23. Jesus wollte ganz bewusst die Sünde für uns ans Kreuz tragen. Als er dann am Kreuz hing und das Heil der Welt vollbrachte, litt er unsägliche Schmerzen an Leib, Seele und Geist. Als Josef von Arimathäa den zerschundenen Leichnam Jesu vom Kreuz herunternahm, heißt es in Johannes 19, die Verse 39 bis 40, es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe, gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. Wenn die Bibel über das zweite Kommen Jesu spricht, sagt sie, denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Jesaja 60, Vers 6. Es ist von großer Bedeutung, dass der Prophet Jesaja hier wohl über Gold und Weihrauch spricht, jedoch nicht über Myrrhe. Warum nicht? Weil Jesus nur einmal kam, um für die Sünde zu sterben. Wenn er wiederkommt, wird ihm als König alle Ehre gebracht. So sehen wir auch an dieser Stelle, wie genau und detailliert das prophetische Wort Gottes ist. Ein unbekannter Autor schrieb einmal folgende Zeilen: Weihnachten aus der Sicht Jesu. Am Anfang der Zeit schuf ich dich voll Liebe. Voll Hass hast du dich entschieden, mir ungehorsam zu sein, und brachtest damit das hässliche Schreckgespenst der Sünde in die Menschheit. In der vergangenen Zeit sprach meine Liebe durch die Propheten zu dir, von meinem Kommen auf die Erde als Mensch. Voll Hass hast du meine Botschafter verachtet und verfolgt, wegen dem, was sie über mich redeten. Vor 2000 Jahren floss meine Liebe für dich über, und ich kam auf die Erde als ein kleines Baby. Du versuchtest mich an meiner Geburt zu vernichten, so dass ich aus meinem Hause fliehen musste. Mein ganzes Leben war ein Beweis meiner Liebe und der Liebe, die mein Vater zu dir hat. Aber selbst jetzt noch willst du nicht wahrnehmen, wer ich bin. Voll Liebe zeigte ich dir den Weg zu meinem Vater. Voll Hass hast du mich einen Heuchler genannt und zweifeltest meine Wunder an. Meine Liebe zu dir war so groß, dass ich willentlich alle falschen Anklagen und Peinigungen für dich erlitt. Als deine Gelegenheit kam, deine Liebe zu mir zu zeigen, hast du sogar geleugnet, mich zu kennen. Ich starb einen qualvollen Tod, um das hässliche Schreckgespenst deiner Sünde zu beseitigen. Du bist mir untreu. Nun feierst du jedes Jahr an Weihnachten meinen Geburtstag. Sogar jetzt fährst du immer noch fort, mich nicht zu beachten und weist mich von dir. Warum erinnerst du dich an all deine anderen Freunde und vergisst mich? Ich liebe dich doch immer noch und bin dir treu. Wirst du mich auch dieses Weihnachten wieder zurückweisen? Mensch, wo bist du? Holsby, ein bekannter norwegischer Theologe, schrieb in seinem Buch »Wie ich Christ wurde« Folgendes: Ich wurde nicht gezwungen, Christ zu werden. Ich konnte wählen, was ich wollte. Das war gerade das Schreckliche, aber ich musste wählen. Ich wollte hier etwas darüber sagen, warum ich Christ geworden bin. Jetzt kann ich leicht antworten. Ich wagte nicht, den Lebensbetrug zu begehen, der es gewesen wäre, wenn ich nun, nachdem ich Jesus begegnet war, mein altes Leben fortsetzte. So entschied ich mich dafür, Jesus zu folgen. Und Gott sei gepriesen in Zeit und Ewigkeit für diese Wahl. Sie hörten soeben den vierten und letzten Teil der Broschüre von Norbert Lied mit dem Titel Freuet euch. Wir hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat und dass Sie durch sie reich gesegnet wurden. Diese Broschüre und natürlich noch viele andere wertvolle Artikel können Sie in unserem Verlag kostengünstig bestellen. Rufen Sie uns doch einfach an. Unsere Telefonnummer für Deutschland ist 077 45 8001. Ich wiederhole, 077 45 8001. Die Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich können Sie uns auch über das Internet erreichen. Die Adresse lautet www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.